Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Im äußersten Westen Potsdams am Ufer der Wublitz liegt das Golmer Luch. Eine Niedermoorlandschaft. An seinen Rändern gibt es die Dörfer Golm, Neutöplitz und Nattwerder. Alle drei sind sogenannte Kolonistendörfer. Nach dem Dreißigjährigen Krieg war die Mark Brandenburg ein leeres und wüstes Land. Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg suchte Fachkräfte für seine Urbarmachung, auch für den Landstrich entlang der Wublitz. Beim Stadtrat von Bern in der Schweiz hatten seine Werber Glück. 14 Familien machten sich im Jahr 1685 von dort aus auf den Weg nach Brandenburg. Und als Gegenleistung für die Strapazen von Anreise und Neuanfang bot ihnen der große Kurfürst jede Menge Privilegien. Zum Beispiel 30 Jahre Steuerfreiheit, die Befreiung vom Militärdienst und den Status als freie Bürger. Und das in einer Zeit, als es in Preußen noch die Leibeigenschaft gab. Gute Gründe für ihren abenteuerlichen Aufbruch ins Ungewisse. Bernd Geisen berichtet.
Ich stehe auf einer kleinen Brücke über das Flüsschen Wublitz. Wenn man sich hier umsieht, stellt man fest, ganz schön platt hier im Nordwesten von Potsdam und überall Wasser. Das Land hier ringsum gehört zum Golmer Luch oder Golmer Bruch, wie es auch genannt wird, einer weiten, sumpfigen Niederung mit Fahrdämmen und Kopfweiden und größeren und kleinen Wasserlachen auf den weiten Wiesen links und rechts. Wublitz bedeutet übrigens im Slawischen so viel wie kleine Havel. Die Wublitz mündet denn auch kurz hinter der Brücke in die große Havel. Wer am 18. Juni 1685 auf dieser Wublitzbrücke gestanden und in die Nachmittagssonne Richtung Havel geschaut hätte, dem wären gegen 14 Uhr drei Holzschiffe in den Blick gekommen. Die Bogen von der Havel in die Wublitz ein, mühsam gegen die Strömung ansegelnd und landeten vor der Brücke. 103 Personen gingen von Bord, ist im Buch Die Schweizer Kolonisten im Golmer Bruch von Dietmar Bleil nachzulesen. 14 Familien mit Knechten und Mägden und einem reformierten Pfarrer. Mit den Schweizer Siedlern hat sich auch Siegfried Seidel beschäftigt. Er ist ehemaliger Biologielehrer und heute Ortschronist im nahegelegenen Ort Golm. Jetzt stehen wir ja hier auf der Wublitzbrücke und hier vor der Brücke sollen ja die Schweizer Siedler an Land gegangen sein. Warum hier?
Weiter konnten sie mit ihren Schiffen nicht fahren, weil sie natürlich Masten hatten und die Brücke nur eine Holzbrücke, eine niedrige Brücke war.
Die Bootsreisenden kamen von weit her, aus der heutigen Schweiz. Sie waren 7 Wochen vorher in Bern an Bord der 3 Schiffe gegangen. Von da sind sie dann über die Aare, den Rhein, die Säudersee, die Nordsee, die Elbe und die Havel bis zur Wublitzmündung gesegelt oder getreidelt oder gerudert, je nachdem. Sie kamen sozusagen auf Bestellung des damaligen brandenburgischen Kurfürsten Friedrich Wilhelm, der später der große Kurfürst genannt wurde. Der wollte Potsdam nämlich neben Berlin zu seiner zweiten Residenzstadt ausbauen. Um die mit allem zu versorgen, was man für ein gutes Leben braucht, war landwirtschaftliches Know-how um Potsdam herum nötig, aber nicht vorhanden, weil es einfach zu wenig Menschen hier gab.
Wir hatten 1626 in Golm 130 Menschen zu wohnen durch den großen Krieg, den Dreißigjährigen Krieg. Da ist das noch stark reduziert worden und demzufolge war das ganze Land, das Brandenburger Land, war also sehr unterbevölkert.
Deshalb versuchte Friedrich Wilhelm immer wieder, Kolonisten ins Land zu lotsen. Im Jahr 1683 wurde er dafür beim Rat des Kantons Bern vorstellig. In der damaligen Schweiz war es zu einer Bevölkerungsexplosion gekommen, sodass viele Familien das Land verlassen wollten. Diese Schweizer standen nicht nur in dem Ruf, exzellente Bauern zu sein, sie gehörten zudem als Reformierte zur gleichen Glaubensrichtung wie der Brandenburger Kurfürst. Das passte also. Man suche 10 oder 20 Familien, die der Wirtschaft und Viehzucht wohl erfahren seien, steht in einem Schreiben Friedrich Wilhelms an den Rat des Kantons Bern. Und tatsächlich waren 14 Bauernfamilien bereit, die Übersiedlung nach Kurbrandenburg zu wagen. Eine Reise ins Ungewisse. Wobei die Schweizer Passagiere schon ein paar Gewissheiten im Gepäck hatten. Ein Vertrag zwischen dem Kurfürsten und dem Rat des Kantons Bern garantierte ihnen nämlich jede Menge Privilegien. Beispielsweise die Bereitstellung eines Hauses für jede Familie. Außerdem Rindviecher und Pferde. Dazu eine erste Grundausstattung mit Roggen, Bier und Salz. Außerdem 30 Jahre Steuerfreiheit sowie die Befreiung vom Militärdienst. Dann das Recht auf einen eigenen reformierten Prediger aus der Schweiz, den der Kurfürst zu bezahlen hatte. Und schließlich das Recht, bei Nichtgefallen in die Schweiz zurückzukehren. Zu diesem Rundum-Sorglos-Paket kam noch ein weiteres gewichtiges Privileg dazu. Der Rat des Kantons Bern hatte darauf bestanden, den Siedlern den Status als freie Bürger zu garantieren. In der damaligen Schweiz war die Leibeigenschaft zu dieser Zeit nämlich weitgehend abgeschafft. In Preußen geschah das erst 150 Jahre später. Also auf ins Golmer Loch, zumal man komfortabel per Schiff reisen durfte und der Kurfürst alle Reisekosten übernehmen würde.
Wir gehen davon aus, dass damals, als die Schweizer hier um 1685 eingewandert sind, das Golmer Loch eine große Wiesenlandschaft war und sehr unbesiedelt war. Sie kamen also an diesem Nachmittag dort an und es war schon so, dass also hier die Häuser, der größte Teil der Häuser, den sie beziehen sollten, schon erbaut war. Und zwar standen diese Häuser auf leichten Erhöhungen, die etwas höher waren als, sagen wir mal, die Wiesenlandschaft. Aber auch bloß vielleicht ein Meter über dem Pegel der Havel. Es sah also alles recht friedlich aus, grün und wunderbar.
Und zwar deshalb, weil es zuvor einige trockene Jahre in der Region gegeben hatte. Von der Anlegestelle hier an der Brücke liefen die Schweizer Siedler dann zu Fuß bis zu den Häusern, die für sie vorbereitet worden waren, erzählt Siegfried Seidel. Weit hatten sie es nicht mehr. Und sie gingen schon in den Tagen danach sofort an die Arbeit. Die Wintersaat für das Viehfutter musste ausgebracht werden. Es war ja immerhin schon Spätsommer. Im Örtchen Golm ahnte man allerdings bei der Ankunft der neuen Nachbarn nichts Gutes, hat Siegfried Seidel herausgefunden.
Die einheimische Bevölkerung von Golm, also sehr wenige eigentlich, aber die hatten ja schon ihre Erfahrungen über Jahre. Und es ist im Archiv überliefert ein Text: Hiesige alte Leute, die Köpfe über dem ganzen Werke geschüttelt und geprophezeit, dass es keinen Bestand haben würde, sondern bei Wiederkunft der nassen Jahre und Wassergrößen alles wieder ruiniert werden und in alten Stande geraten. Das heißt, es war vorher schon klar, dass diese Katastrophe eintreten wird. Aber man wollte natürlich von Seiten des Kurfürsten dieses Land urbar machen und hat das mit in Kauf genommen.
Die erwähnte Katastrophe war ein verheerendes Hochwasser, 4 Jahre nach der Ankunft der Schweizer. Die aufgeschütteten Dämme gegen das Wasser der Havel erwiesen sich erstens als zu niedrig und zweitens als nicht fest genug. Sie wurden einfach weggespült.
Also die Katastrophe war, dass die Menschen ertrunken sind. Nein, sie sind nicht ertrunken, sondern das Wasser ist so hoch gekommen, dass sie also dort nicht leben konnten. Sie mussten ihre Häuser teilweise abbauen und haben die dann in Golm wieder aufgebaut.
Nach der Jahrhundertflut, wie sie später genannt wurde, zogen die Schweizer notgedrungen um. So entstanden neue Siedlungen an den höher gelegenen Rändern des Golmer Luchs, die vor Hochwasser sicher waren, im Ort Golm, wo auch Ortschronist Siegfried Seidel heute wohnt, und in Neutöplitz. Außerdem noch in Nattwerder, das immerhin ein wenig höher aus der Wiesenebene herausragt. Der Name Nattwerder sagt dabei schon alles. Der natte Werder, die nasse Insel. Hier passierte 200 Jahre später eine zweite Katastrophe. Nach einem Blitzschlag brannten die rohrgedeckten Gehöfte ab. Sie wurden mit Hilfe der mittlerweile abgeschlossenen Feuerversicherung schnell wieder aufgebaut, diesmal aber aus Stein. Diese Steinhäuser stehen heute noch in Nattwerder. Aus dem wilden Niedermoor des Golmerluchs ist nach und nach eine bäuerliche Kulturlandschaft geworden. Wichtig dafür war, dass der Schutz vor Hochwasser immer besser wurde.
Ich selbst habe hier mehrfach richtig starke Hochwasser erlebt. Und wo wir jetzt hier sitzen, in Golm am Zernsee, dort hatten wir also auch schon Wasser, das also mindestens 50 Zentimeter über dem Boden war. Und die gesamten Häuser standen im Wasser.
Erst seit dem Bau der Haveldeiche in den 1970er Jahren sei es selten geworden, dass das gesamte Golmer Luch unter Wasser steht, sagt Siegfried Seil noch. Garantiert hochwassersicher ist es ein paar Kilometer weiter, in der ehemaligen Schweizer Ansiedlung in Neutöplitz. Erst recht auf dem Weinberg dort, der mit 54 Metern Höhe für brandenburgische Verhältnisse als Hochgebirge durchgeht. Direkt unterhalb des Weinbergs liegt das Weingut Klosterhof Töplitz, das erste und einzige Bio-Weingut in Brandenburg. Hier treffe ich die Familie Wolenski. Die Wolenskis sind seit rund 20 Jahren die Winzer in Neutöplitz. Ihre Vorgänger waren die Nachfahren der Schweizer Siedler, die seinerzeit hierher gezogen waren, erzählt Klaus Wolenski.
Wir haben diesen Hof hier und dieses Land von einer Familie Garmatter. Man hört schon am Namen, Schweizer Name. Von denen haben wir das übernommen. Die kamen 1600, weiß ich nicht genau, jedenfalls in der Zeit des großen Kurfürsten hierher und haben hier gesiedelt. Und seitdem ist diese Generation Garmatter von Familiengeneration zu Familiengeneration hier auf diesem Hof geblieben.
Diese Familie Garmatter hatte damals das Glück, hier einen Weinberg des Zisterzienserklosters Lenin übernehmen zu können.
Hier war eine Zweigstelle des Klosters Lenin und dort, wo wir die Scheune haben, da haben wir die Fundamente dieser Klosterbauten gefunden. Riesige Fundamente, das müssen recht große Bauwerke gewesen sein. Die wurden aber dann im Dreißigjährigen Krieg wohl völlig zerstört.
Die Garmatters brachten nach ihrer Ankunft den Weinberg wieder auf Vordermann mit großem Erfolg. Und erfolgreich waren irgendwann auch die anderen Schweizer Bauern ringsum, sagt Jürgen Wolenski.
Die erste Zeit muss natürlich fürchterlich gewesen sein. Es gab hier nichts, es waren Sümpfe, es waren Wälder. Es muss eine ganz fürchterliche Gegend gewesen sein, nicht besonders fruchtbar. Es gab ein paar Schafe hier, ja, das war's dann schon. Und die Schweizer haben natürlich sehr viel Engagement hier reingebracht, offenbar. Wirklich prachtvolle Großbauern waren das dann zum Ende der Zeit, die durch die DDR dann beendet wurde.
Grund für den Erfolg war mit Sicherheit, dass die Schweizer jede Menge Wissen und Erfahrung mitgebracht hatten in Landwirtschaft, Milchwirtschaft und auch im Weinbau. Bei Jürgen Wolenski war das bei seinem späteren Amtsantritt als Winzer ähnlich.
Naja, das hängt so ein bisschen mit meiner Familie zusammen. Mein Großvater hat in Dieblich an der Mosel, das ist so bei Koblenz in der Ecke, dort hatten wir eine Landwirtschaft und da gab es auch Wein. Ich sage mal, da kommt ein Drittel vom Großvater, ein Drittel angelesen und ein Drittel angetrunken.
Die Weinbauern Garmatter und auch die allermeisten anderen Schweizer Großbauern sind heute aus der Gegend um das Golmer Luch verschwunden. Bei den Garmatters habe das nachweislich mit den politischen Verhältnissen zu DDR-Zeiten zu tun, bei den anderen sehr wahrscheinlich aber auch, erzählt Jürgen Wolenski weiter.
In der DDR wurde dann die LPG propagiert und die mussten dann, ob sie wollten oder nicht, ihren Betrieb in die LPG überführen. Und so einer wie unser Garmatter hier, der wollte das nicht, der wurde dann ins Gefängnis gesteckt. Und da wurde ihm gesagt, pass auf, du kannst also deinen Koffer nehmen und abhauen. Dann hat er seinen Koffer genommen und ist eben nach Schwaben gezogen.
Und zwar nach Kreilsheim. Nach der Wende haben die Garmatters aus Kreilsheim den Hof dann an die Wolenskis verkauft. Und vor ein paar Monaten waren sie nochmal zu Besuch hier im ehemaligen Zuhause.
Ja, das muss etwa im Januar 24 gewesen sein, schätze ich. Da kam eine ganze Busladung Schweizer aus diesem Ort und haben sich hier die Gegend, die Höfe dieser Schweizer, dieser Urschweizer angesehen. Diese Höfe existieren ja. Also die Bauwerke, die hier stehen, die sind ja in mehreren Bauabschnitten über Jahre und Jahrhunderte von den Schweizern hier gebaut worden. Hier, wo wir sitzen, das haben Schweizer gebaut.
Gebaut haben die Schweizer Siedler auch ihre kleine reformierte Kirche. Genauer gesagt, sie haben sie vom Kurfürsten bauen lassen. Auch das hatte er der Stadt Bern vertraglich zusichern müssen. Diese Kirche ist das sichtbarste Überbleibsel der damaligen Kolonisten. Errichtet worden ist sie nach der Jahrhundertflut in Nattwerder und eingeweiht wurde sie im Jahr 1690. So wie damals steht sie heute noch hier, außen und innen fast unverändert und strahlend gut in Schuss. Dabei verströmt sie immer noch den calvinistischen Geist der damaligen reformierten Gemeinde, so schlicht, wie sie daherkommt, außen und vor allem auch innen drin. Die Kirche war übrigens das einzige Gebäude, das seinerzeit beim großen Feuer in Nattwerder nicht abgebrannt ist. Regelmäßige Gottesdienste finden hier schon lange keine mehr statt. Stattdessen veranstaltet der Verein Schweizer Kolonistendorf Nattwerder in der Kirche Konzerte. Dabei kommt auch immer wieder die Orgel zum Einsatz, die ein paar Jahre nach dem damaligen Kirchenbau dazukam. Die Orgel spielt bei diesen Konzerten immer wieder, wie auch hier zu hören, der Organist der Potsdamer Gemeinde St. Peter und Paul, Andreas Zacher. Die Erlöse aus den Eintrittsgeldern für diese Konzerte sollen dabei helfen, Kirche und Orgel zu erhalten. Nicht zuletzt, um an die Zeit der Schweizer Siedler zu erinnern. So wie das der hölzerne Wegweiser auch tut, der direkt neben dem Kirchhof mit den vielen alten Gräbern steht. Bern, 1401 Kilometer.
Mein Kollege Bernd Geisen war im Golmer Luch unterwegs und hat mit Nachkommen von Schweizer Siedlern gesprochen.